bei LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustert.
Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Du kennst mich schon, Roland.
Schon lange.
Das geht. Du bist Roland Hustert, heute wieder unser LBS Immobilienexperte zum Thema, wie finde ich die passende Immobilie?
Jawohl.
Da habe ich mich ehrlich gesagt erst gefragt, darüber einen Podcast machen. Ich weiß doch, was ich für eine Immobilie möchte. Mhm. Und dann suche ich die halt. Jetzt gibt's aber Menschen, die suchen sehr lange und wundern sich, warum. Ich vermute, darum geht's heute.
Genau. Und ganz konkret und persönlich der Hintergrund bei mir ist, bin jetzt in dem Alter, dass die Kinder von Freunden suchen. Die sind jetzt alle so 30. Und die rufen jetzt alle bei mir an, weil sie nämlich keine Immobilie finden. Und
weil sie dich aus dem Podcast kennen.
Ja, oder von woanders her oder über ihre Eltern. Das ist ja dann aus dem persönlichen Bereich. Und dann stelle ich drei Fragen und dann ist immer großes Schweigen auf der anderen Seite, weil darüber noch nicht so richtig nachgedacht wurde. Und inzwischen habe ich quasi so eine Art Telefonsprechstunde. Dauert ungefähr eine Stunde, bis man das dann alles hintereinander hat. Wir machen das hier aber kürzer, wo ich den Leuten dann mal die Fragen stelle, die sie sich mal selber stellen sollten. Und wenn sie die für sich beantwortet haben, dann hat man auch eine gute Chance, das, was man dann da rausgekriegt hat, zu suchen und dann auch zu finden.
Jetzt weiß ich aus Umfragen, dass gerade auch erstaunlicherweise die jungen Leute heute nach wie vor am liebsten freistehendes Eigenheim möglicherweise Neubau haben wollen.
Ja.
Ist da das Problem?
Eigentlich ist es das Problem, dass die sich gar nicht vorher die Fragen stellen, die man sich eigentlich stellen müsste. Ich fange noch ein Schrittchen weiter vorne an, bevor ich mir Gedanken mache, ist das jetzt ein Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte, gibt es zwei wichtige andere Fragen. Erstens, wie viel kann ich mir eigentlich leisten? Und zweitens, wo soll das Ganze spielen? Ich mach's mal ein bisschen weiter auf. Also, wenn jemand sich auf den Weg macht und sagt, wir wollen eine Familie gründen oder wir haben jetzt ein Kind oder wir möchten gerne was kaufen, dann sollte man als allererstes mit seiner Hausbank oder mit einer Bank des Vertrauens oder mit einem Vermögensverwalter, Berater, wen auch immer man dann vielleicht im persönlichen Umfeld hat, mal einmal so eine Finanzierungsgrundberatung machen. Also, wie geht so eine Finanzierung? Wie viel Eigenkapital braucht man? Was ist eigentlich Eigenkapital? Wie viel habe ich denn? Wie viel würde ich denn geliehen bekommen? Was würde das im Monat kosten? Sodass ich mal so eine ganz, ganz rudimentäre Vorstellung habe, in welchem Segment suche ich eigentlich? Also suche ich bis 250.000, suche ich bis 500.000, suche ich bis drüber, ja. Also das wissen viele gar nicht und das ist nicht wirklich kompliziert. Man muss aber mal eine Stunde oder anderthalb mit seinem Berater investieren. Wie gesagt, am besten zur Hausbank gehen, die kennen einen ja schon und sagen, wir wollen uns mal Gedanken machen, ob wir was kaufen. Aber damit wir richtig suchen können, brauchen wir erstmal einen Anhaltspunkt. Wie weit können wir denn gehen?
Was kann ich mir eigentlich leisten und wie groß darf der Traum sein?
Ganz genau. Da gibt's häufig sogar Zertifikate dann dazu, nach dem Motto, also dieser Kunde ist von uns beraten worden und wir gehen davon aus, dass eine Finanzierung bis XXX möglich ist. Das ist hinterher beim Suchen ganz spannend, können wir uns aber dann nochmal angucken.
Das ist die finanzielle Situation.
So, und das Zweite ist, wo soll das eigentlich alles spielen? Also ich habe immer wieder Leute, die sagen, Mensch, wir suchen mal so ein Haus und wenn du mal was Schönes hast, ja, dann sag doch mal Bescheid. Ja, also wir vermitteln bei unserer Firma jedes Jahr 11.500 Stücke. Man kann sich vorstellen, wir haben so ungefähr 7.000 regelmäßig im Regal liegen in unserem gesamten Geschäftsgebiet. Wenn ich nicht weiß, wonach ich gucken soll, finde ich auch nichts. Das ist ja auch das Problem der Leute. So, wo soll das jetzt spielen? Also, suche ich am Stadtrand? Suche ich mitten in der Stadt? Suche ich im Stadtteil? Suche ich im Vorort? Suche ich im ländlichen Raum? Immer da bezogen auf die Ecke, in der ich da gerade lebe. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, wenn ich mitten in der Stadt ein freistehendes Einfamilienhaus suche, gibt's vielleicht auch, bin ich aber ganz woanders unterwegs, als wenn ich das in einem Vorort 10 Kilometer vor der Stadt suchen.
Angebot ist natürlich auch total begrenzt.
So, ganz genau. Also dann muss man auch mal so gucken, wo arbeitet der eine, wo arbeitet der andere? Gibt es schon Kinder? Was ist mit weiterführenden Schulen? Braucht man zwei Autos, öffentliche Anbindung an öffentlichen Nahverkehr? Also wenn ich nur weil ich an der falschen Stelle jetzt was gekauft habe, ein zweites Auto brauche, kostet mich das im Monat 400 Euro. Das sind 100.000 Euro Kaufpreis. Finanziert. So im Kopf mal überschlagen. Mhm. Ja, das muss man sich vorher überlegen. Man kann es auch andersrum drehen und sagen, ich ziehe lieber ein bisschen weiter raus. Da ist das Haus so viel billiger, dass ich das zweite Auto bezahlen kann. Ich kann ja jeder so entscheiden, wie er möchte, aber ich muss es mir einmal vorher ausdenken.
Aber ich höre daraus, dass häufig die Menschen nicht nur mit der genauen Vorstellung von der Immobilie selber zu uns kommen, sondern dass die auch häufig festgelegt sind auf so eine Umgebung, an die sie möglicherweise gewohnt sind. Und da ist offensichtlich dann Appell, den Blick ein bisschen weiter zu machen.
Naja, es gibt auch Leute, die wollen gerade das nicht, was sie kennen, ja. Also wenn die Eltern im Rhein-Mittelhaus gewohnt haben, dann sagen die nie wieder Rheinhaus, weil die Wände waren so dünn oder. Also wichtig ist einfach nur, dass man sich, wenn man alleine ist, sich selber hinsetzt oder zu zweit mit einem Partner, Partnerin, dass man sich das einfach mal klar macht. Was will ich denn eigentlich? Was geht auf jeden Fall? Was geht vielleicht? Was geht gar nicht? Das wäre schon mal ein großer Schritt. Mhm. Und dann kommen sozusagen die nächsten Kategorien.
Genau, zwei Hauptkategorien sind ja eigentlich eine Hauptentscheidung. Zu Anfang ist Neubau oder Gebrauch.
Ja.
Gebraucht trauen sich viele nicht zu, logischerweise. Wir haben die Energiediskussion, wir haben die Unsicherheiten immer wieder leider aus der Politik. Wie weit werde ich gezwungen, da nachzurüsten, in welcher Zeit? Wie sieht's denn damit aus?
Also bei Neubau, dann sucht man ja eigentlich nur ein Grundstück. Mhm. Und dann brauche ich aber anschließend einen Bauträger oder einen Projektentwickler oder ich mache das alles selber mit einem Architekten. Mit allen Chancen und Risiken, die dabei sind. Ich kann alles selber bestimmen. Es läuft alles, also wird alles genau so, wie ich es will. Aber ich habe natürlich jeden Baumangel, jede Zeitverzögerung auch selber an der Backe. Das ist beim gebrauchten Objekt nicht so. Vielleicht kann man sogar drei Kategorien bilden. Also einmal selber bauen. Das muss man für sich selbst entscheiden. Das zweite ist, ein relativ neues Haus kaufen. Das wäre für mich so 15, 20 Jahre. Mhm. Da ist jetzt kein Grundsanierungsbedarf. Da reden wir über Schönheitsreparaturen. Das kriegt man immerhin. Die sind aber auch nicht so häufig. Also die Hälfte der Objekte, die wir vermitteln, sind älter als 50 Jahre.
Weil logischerweise die Erstbesitzer so lange darin wohnen.
Und dann versterben oder woanders hinziehen, zu den Kindern ins Altersheim gehen. Und dann sind die Objekte eben auf dem Markt. Und diese dritte Kategorie, das sind eben Objekte, ich sage mal 70er Jahre zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt 55 Jahre alt. Ja, da muss ich dann einmal alles neu machen. Also von Elektro über Abwasser, Wasser, Fußböden, Innentüren, Fassadendämmung, Fenster, Dachdämmung, wenn nichts dran gemacht ist. Meistens ist ja irgendwas schon gemacht worden. Und das, da hast du wirklich recht, da trauen sich manche Leute nicht dran. Mhm. Zu Unrecht, wie ich meine.
Ja. Sprich, da muss ich einfach auch mir jemanden holen, der Ahnung hat, und mal durchgehen und überlegen, was wird wann eigentlich fällig.
Das wäre beim Besichtigen oder bei der zweiten Besichtigung schon mal auf jeden Fall richtig, dass man jemanden hat, der sich ein bisschen auskennt. Und ich will den Zuhörern auch die Angst nehmen. Also es gibt auch Firmen, die sowas organisieren. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der organisiert das für den, der dann so ein Haus kauft. Das heißt, der ist quasi der Generalunternehmer und der macht, ich sag jetzt mal, Anstrich, Böden, Türen, sucht sich aber einen Dachdecker, einen Fensterbauer, einen Elektriker, einen Sanitär, Heizungsmenschen dazu und koordiniert alle Termine und macht das auch als Gesamtangebot vorweg. Das ist eine Idee teurer, weil diese Koordination bezahlt werden muss. Aber als Bauherr oder als Renovierender, als Kaufender habe ich dann ein großes Problem weniger. Und das kann man organisiert bekommen.
Das als Appell, um eigentlich das mögliche Angebot, was ich nutzen kann, weil ja immer alle sagen, ich finde nichts und genau. Ändern ist viel zu teuer, dass ich das nach unten erweitere. Weil die meisten Objekte, hattest du ja schon gesagt, sind älter, nicht zwingend unrenoviert, aber es muss was dran getan genau. werden. Und im Übrigen, Neubau geht ja auch im Moment drastisch zurück.
Ist auch sehr teuer im Verhältnis, ja. Und ich muss das Geld eben sofort auf den Tisch legen, wo bei einer gebrauchten Immobilie dann vielleicht Dinge erst im Laufe der Zeit gemacht werden können. Und das fällt den Menschen naturgemäß ein bisschen leichter.
Ja. Gut, kommen wir nochmal, oder werden wir nochmal ein bisschen konkreter, wenn ich jetzt mich hinsetze, alleine mit mir oder mit meinem Partner, dann wie gehe ich denn da am besten vor, damit ich jetzt auch irgendwas Konkretes habe, weil du vorhin gesagt hast, ich habe jetzt dieses Riesenregal vor mir, wie kann ich dem Lageristen sagen, ich möchte jetzt eigentlich in die und die Richtung?
Also zwei Dinge hatten wir schon, wie weit darf ich finanziell gehen und wo soll das Ganze spielen? Mhm. Da macht es durchaus Sinn, auch Postleitzahlen mal rauszusuchen, sich das anzugucken, weil danach suchen dann auch Makler, kommen wir vielleicht etwas später darauf. So, dann ist das nächste, welche Objektkategorien kommen denn in Frage? Muss das freistehende Einfamilienhaus sein? Viele würden ja auch mit einer Doppelhaushälfte gut klarkommen, vielleicht mit einem reinen Eckhaus, aber keinesfalls mit einem reinen Mittelhaus. Was weniger auf dem Schirm ist, bringe ich aber immer wieder in meinen Gesprächen, kannst du dir auch ein Zweifamilienhaus vorstellen, wo oben jemand wohnt? Mhm. Wenn ich da 800 Euro Miete erziele im Monat, habe ich 200.000 Euro finanziert. Das erhöht sofort den Radius, wo ich suchen kann. Ja, es gibt viele Zweifamilienhäuser zum Beispiel in den ländlichen Regionen. In der Stadt genau das Gleiche. Warum nicht ein Vierfamilienhaus kaufen mit 265 Quadratmeter Wohnungen, die ich zusammenlege zu einer schönen großen Wohnung? Und oben habe ich zwei kleinere Wohnungen, die ich vermiete. Plötzlich kann ich ganz andere Objekte sehen, als wenn ich immer nur die Doppelhaushälfte suche. Will damit sagen, an dieser Stelle, wie du es eben schon gesagt hast, das Visier weiter aufmachen und mehr Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wenn jemand sagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, fremde Leute im Haus, ist es ja okay. Dann steht das auf meinem Zettel nur Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus oder rein Eckhaus.
Und das suchen so viele.
Genau.
Was ist dann mit der konkreten Ausstattung? Also Diskussion ist ja immer beliebt. Keller, Balkon, Flachdach, all diese Geschichten. Wie sollte ich mich denn da festlegen oder auch nicht?
Also für mich gibt's da Must-Haves und No-Gos. Jetzt bin ich ein bisschen englisch unterwegs hier. Also was muss das Objekt unbedingt haben? Da gibt's natürlich ein paar ganz Klassiker. Ja, wenn ich zwei Kinder habe, brauche ich drei Schlafzimmer. Ja, Eltern und zwei Kinder. Aber brauche ich unbedingt eine Garage? Brauche ich wirklich den Keller? Also Keller ist eine teure Nummer, anfällig, Feuchtigkeit. Wenn ich eine große, vielleicht eine Doppelgarage mit einem Räumchen dahinter habe, habe ich neben der Küche einen Hauswirtschaftsraum, dann stellt sich schon die Frage, wofür ich den Keller eigentlich brauche. Die Heizung steht heute häufig auf dem Dachboden. Habe ich auch keine Kaminzüge, die ich pflegen muss oder jedenfalls wenig. Also was muss das Objekt wirklich unbedingt haben? Und die nächste Frage ist, was darf es auf keinen Fall sein? Also ich habe persönlich so ein paar Präferenzen. Ich stehe nicht so auf Fertighäuser. Ist aber Geschmackssache. Ja, die 90er Jahre, 2000er Fertighäuser sind top gedämmt. Bei 70er Jahre Fertighäusern bin ich schnell in der Asbest-Thematik mal zum Beispiel. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Balkendecke im Mehrfamilienhaus ist für mich ein No-Go. Es gibt Leute, die haben mit Flachdach, Bungalow zum Beispiel, Probleme. Ich finde Bungalow ganz cool, aber das ist echt Geschmackssache. Man muss sich das einfach alles mal vorstellen oder man geht auch schon mal besichtigen, einfach mal so, damit man ein bisschen Übung bekommt,
Sicherheit zu bekommen.
Um sich dann aber hinterher hinzusetzen und zu sagen, also ich will unbedingt so einen Ofen oder zumindest einen Kaminzug, wo ich den dran machen kann oder ich will auf keinen Fall Stufen im Wohnzimmer oder was weiß ich, also offener Bereich, Wohnen mit Küche, ja, nein. Da gibt's ganz viel. Höhe ist zum Beispiel so ein Thema. Machen sich viele keine Gedanken. Manche Neubauten so aus den Anfang 2000er Jahre, die sind irgendwie 2,52 Meter hoch. Da habe ich so ein Gefühl, das ist irgendwie drückt ganz schön. Etwas ältere Häuser haben fast alle 2,75 Meter Innenhöhe. So, ist das was für mich, was mich überhaupt nicht interessiert, dann ist okay. Wenn das für mich ein Punkt ist, sollte ich es machen. Letzter Punkt vielleicht noch. Es gibt Häuser, die mit Betonwänden. Das kann, wenn man das stylisch aufbereitet, total cool sein. Es gibt aber Leute, die sagen, da habe ich irgendwie ein komisches Raumgefühl. Die Wand, die vibriert ja gar nicht mit. Also ich kann das schlecht erklären. Also diese Dinge alle auf den Zettel schreiben, das macht großen Sinn.
Also wirklich aufschreiben,
ja.
Miteinander diskutieren, sich vorher schon mal ein bisschen klar machen. Aber eben dabei sich auch nicht immer mehr einschränken, sondern eigentlich eher selber testen, wie weit würde ich dann gehen.
Genau.
Ausstattung ist da vielleicht noch weniger ein Beispiel als dieses Thema, wie bin ich denn eigentlich räumlich festgelegt und von der Objektart her festgelegt.
Und dann gibt's ja Sachen, da guckt man sehr gerne drauf. Also wie ist das Badezimmer ausgestattet, ne? Zum Beispiel. Also ist völlig egal, wie ein Badezimmer ausgestattet ist, dann mache ich es halt neu. Ja, also
irgendwann
mache ich sowieso irgendwann. Also wer 30 Jahre irgendwo gewohnt hat, weiß, dass er zwischendurch sowieso einmal das Badezimmer macht. Aber der Standort des Objekts, den kann ich nicht ändern. Und die Grundkonstruktion eben auch nicht. Deswegen muss man da gucken, was einem wichtig ist.
Gut, jetzt habe ich so einen schönen Wunschzettel beisammen. Und was mache ich jetzt damit?
Ich würde da richtig ein kleines Exposé machen. Und dann würde ich mit diesem Anforderungskatalog, das nennen wir ihn mal so, in der Region, wo das sein soll, zu den 3-4 großen Maklern gehen. Das sind fast immer 1-2 Banken. Das ist fast immer ein großer Privatmakler. Und denen sagen, pass mal auf, mein Name ist, hier ist das Finanzierungszertifikat, ich kann bis x Euro und ich suche Folgendes mit meiner Partnerin, mit meinem Partner zusammen. Und bitte hinterlege ein Suchprofil und sprich mich an, wenn du so ein Objekt hereinbekommst. Das würde ich nicht per Mail alles machen, da würde ich tatsächlich mal mit den Leuten reden, dann verhakt sich das auch ein bisschen besser beim Makler. Ja, ganz genau. Das wäre mal Schritt 1. Schritt 2, in allen gängigen Immobilienportalen, wo Objekte inseriert werden, würde ich Suchprofile hinterlegen. An der Stelle vorsichtig, wenn man da nur die Doppelhaushälfte zwischen 130 und 140 Quadratmeter in Ort Süd sucht, dann kommt da wenig bei raus. Also an der Stelle muss man sich schon ein bisschen weit halten, ohne dass man die Kriterien, die man vorher festgelegt hat, dann verletzt. Suchprofile hinterlegen. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist der persönliche eigene Bekanntenkreis. Ich würde es überall rum erzählen. Wir suchen jetzt bis X und in der und der Ecke. Wenn ihr was hört, sagt mal Bescheid. Man kann an sein Telefonbuch eine WhatsApp schicken. Habe ich auch schon gesehen. Auch Leute verkaufen schon mal Möbel oder ihr Auto, schicken einmal eine WhatsApp an alle aus dem Telefonbuch. Das kann man auch mit so einer Immobiliengeschichte machen. Was total unterschätzt wird inzwischen, wir sind ja alle super digital, ist Print. Mhm. Also ich habe ganz tolle Beispiele, wo jemand eine schöne, emotional gut gemachte Immobilien-Suchanzeige geschaltet hat. Mhm. Weil die Verkäufer, nicht nur die Häuser sind alt, auch die Verkäufer sind oft alt. Und ältere Leute lesen noch Zeitung. Und die lesen, je älter sie werden, bis in die letzte Zeile. Und wenn ich da ein schönes Suchprofil habe, dass eine Familie mit einem Kind, zweites Kind ist unterwegs, möchte gerne und sucht eine für eine Familie geeignete Doppelhaushälfte, ein Familienhaus. Man wundert sich, was dabei rauskommt. Mhm. Weil das dann auch so einen Sympathiefaktor bringt. Ne?
Also bei den älteren Leuten sich auf deren Mediengewohnheiten einstellen. Ja. Ich kenne auch Beispiele, wenn ich dann doch sehr gerne aus bestimmten Gründen in eine gewisse Umgebung möchte, dann gestalte ich eine schöne Postkarte. Heute ist auch überhaupt
zum Beispiel.
Und mach mal einen Spaziergang und werf das überall in die Briefkästen. Da wird sich keiner drüber beschweren, wenn das nett gemacht
ist. Ganz genau. Und wenn es in der Region, in der ich da bin, einen großen Arbeitgeber gibt, dann hat dieser große Arbeitgeber fast immer ein Intranet. Und im Zweifel kenne ich auch jemanden, der da arbeitet. Und dann darf der auch mal fragen, ob der vielleicht so eine Suchanzeige in das Intranet stellt. Mhm. Ich kenne Fälle, wo genau das zum Erfolg geführt hat.
Also auch da nicht nur auf einen Weg sich verlassen, ja, sich möglichst breit aufstellen und immer kommunizieren und bei jedem, der es nicht hören will, auch nochmal sagen, übrigens, ich suche. So, wenn ich dann fündig geworden bin, dann schlage ich natürlich sofort und so schnell wie möglich zu.
Ja, sagen wir mal so, vor 2-3 Jahren, als wir eine wahnsinnige Objektknappheit hatten, die Preise durch die Decke gingen, da musste man tatsächlich nach der ersten Besichtigung sagen, ich mach's oder nicht, das ist Gott sei Dank vorbei. Also eine zweite Besichtigung sollte immer drin sein, zumindest dann auch mit jemandem, der mich ein bisschen berät, auch mal ein paar Fragen stellt, auf die ich selber nicht komme. Das Zweite, was total wichtig ist, nach der ersten, zweiten Besichtigung sollte man sich mal so eine Checkliste machen, auf was will ich eigentlich alles gucken, denn man vergisst immer was. Also eine Besichtigungscheckliste, da steht dann zum Beispiel drin, wie alt ist der Brennwert der Heizkessel, ich gucke einmal in die Fenster, wie alt sind die Fenster. Ich versuche im Spitzboden mal eben rauszukriegen, ob da Dämmung ist. Also so die Sachen, die man so abarbeiten kann in so einer Besichtigung, von oben nach unten, unten nach oben, ist egal. Einmal auf den Zettel schreiben und dann besichtigen. Und dann, also machen wir uns nichts vor. Also Interessenten sind im Moment auch ein rares Gut. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt hier 100 Leute jedes Objekt kaufen wollen, Gott sei Dank, sondern man hat schon Zeit und man sollte auf seinen Bauch hören. Und sagen, ist das wirklich das, was wir wollen, wo wir uns die nächsten 30, 40 Jahre sehen? Können wir uns das leisten? Gehen wir über unsere Grenze hinweg? Also es gibt immer ein neues Objekt. Und wenn ich dieses nicht kriege, weil es vielleicht jemand anders bekommt, auch das kann ja so sein, ja, wenn dann 2-3 Leute sagen, also wir wollen es haben, dann kann es eben nur einer bekommen. Dann nicht zu traurig sein, dass man es nicht bekommen hat. Das nächste Objekt wartet schon. Man muss es nur finden.
Ja, dabei hilft mir, dass ich vorher mich ja schon mal ein bisschen breiter aufgestellt habe. Und es hilft mir auch derjenige, den ich mitnehme als Vertrauensperson, der mich so ein bisschen auf dem Teppich hält, ja, damit ich mich nicht so zu sehr verliebe. Genau.
Gut. Zu der Checkliste. Wir haben so eine Checkliste erarbeitet und werden die mal ins Internet stellen. Und
stellen dann, wir in den Ratgeberbereich unter lbs-immobilien-profis.de. Ja. Gut, Roland, noch ein Tipp zum Abschluss.
Jeder findet eine Immobilie. Man muss nur richtig gucken, in Ruhe und das ist dann auch wirklich ein Lebensprojekt und das macht auch Spaß.
Genau, soll ja hinterher auch lange Jahrzehnte Spaß noch machen. Mhm. Dann sage ich danke für die tollen Tipps.
Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
und sage bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.